Ich bin so gerne Gast in deinem Podcast. Ich fühle mich richtig frei hier bei dir. Da, Rüdiger, ich fühle mich gerade wie so ein Influencer in Dubai. Was soll das?
Schnauze, lies weiter.
Au! Okay, hier ist alles sicher. Der große Rüdiger beschützt mich und alle anderen Podcaster.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
So, als erstes Mal habe ich eine Wette gewonnen. Ja, also wir haben letzte Folge gewettet, dass Apple kein Touch-MacBook rausbringt. Was natürlich total klar war, aber du warst, also ja, der Überzeugung, die bringen so einen Schrott.
Ja, dann gehst du mit mir jetzt zu Howard Carpendale, ganz einfach.
Ja, ich habe eben noch geschaut hier bei Eventen, was so die Highlights 2026 sind und es gibt keine. Also
ja,
konzertmäßig ist das ja wirklich mau.
Naja, Foo Fighters kommen, da habe ich Karten, da wolltest du nicht mitgehen. Mhm. Bryan Adams kommt im Oktober, falls das was wäre.
Ja,
aber so, ja, so Metallica oder AC/DC oder so ist dieses Jahr echt mau, so in der Kategorie.
Ja. Aber wir finden was. Ich werde dich daran erinnern, dass ich diese Wette gewonnen habe. Ich erinnere dich nochmal dran, ich wollte um eine Tafel Schokolade wetten oder so. Und du hast dieses Konzertticket, aber ist okay. Nehme ich in Kauf.
Kann ich ja nichts
dafür. Das ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen.
Anderen Größenordnungen denkst als ich.
Ja. Ja, du, wenn ich da hinten aus dem Fenster rausschaue, was ist das? Monaco bist du gerade, oder?
Nein. Aber lass uns doch gleich damit anfangen. Was für ein Flugzeug hast du eigentlich?
Was für ein Flugzeug?
Also eine Cessna oder eine Piper? Bitte? Du hast kein eigenes Flugzeug?
Nee, ich fliege noch Economy.
Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du gehörst auch zur gehobenen Mittelschicht wieder im März oder so. Nein, meine Überleitung wieder. Ich habe nämlich ein Airline-Thema, mit dem ich gerne anfangen würde, wenn es dich nicht stört. Und zwar geht's um Kopfhörer. Und zwar hat United Airlines jetzt erstmals in seinen Bedingungen beim Kauf eines Tickets aufgenommen, dass wenn man Musik hört oder Videos guckt während des Fluges, dass es verpflichtend ist, Kopfhörer aufzusetzen.
Okay, gibt's also Leute, die laut im Flieger Filme anschauen?
Wie in jeder U-Bahn vermutlich auch. Und ich bin sicher, dass irgendeiner dann gesagt hat, wo steht das, dass ich das nicht darf? Und jetzt haben sie es aufgenommen. Es ist momentan wohl nur United Airlines. In dem Artikel stand auch drin, dass es bei der Lufthansa nicht der Fall ist, aber man sich natürlich vorbehält, wenn man irgendwie die anderen stört, durch wie auch immer laut sein, dass man dann natürlich auch aufgefordert wird, das entsprechend auszuschalten.
Und das muss in den Richtlinien stehen. Also da muss da auch drin stehen, man darf sich nicht die Fußnägel schneiden während des Fluges oder sowas, weil das ist für mich ist das gesunder Menschenverstand, dass du eben keinen Film anschaust auf laut in einem Flugzeug.
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Moment, es kommt ein zweiter Teil dazu.
Okay.
Wer im Flieger hatte denn immer schon Kopfhörer auf?
Der Pilot.
Genau, so ist es. Und warum? Damit die den Funk hören und untereinander sich hören und so weiter und so fort. Das muss nicht immer gut gehen, wie ich gelernt habe. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken in meiner Liste, was das für eine Maschine war. Und zwar ist was passiert. Da hat einer einen Absturz gefilmt von seinem eigenen Flugzeug, in dem er immer drin war. Und zwar in Deutschland. Ein Sven Herzog ist damit geflogen und vor ihm saßen in so einer kleinen Maschine, ich weiß jetzt nicht, was das war, ein sehr erfahrener Flugschüler zwar und ein Fluglehrer, der noch erfahrener war. Und die sind gelandet oder wollten das zumindest, sind auch irgendwie runtergekommen, haben aber nicht bemerkt, dass irgendwie drei Lämpchen leuchten und die ganze Zeit ein Geräusch, piep, 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 machte. Und warum? Weil die neue Kopfhörer hatten. Mit Noise Cancelling.
Ah, oh.
Und das Noise Cancelling hat das piep einfach rausgenommen. Das heißt, die sind gelandet und haben den Warnton nicht gehört.
Aber müssten die Warntöne nicht eigentlich auch übertragen werden über die Kopfhörer, wenn der Pilot während des Fluges Kopfhörer aufhaben muss? Das ist eigentlich.
Da muss ich sagen, ich sitze meistens hinten in meiner Piper, deswegen kann ich das nicht beantworten.
Ich kenne einen Piloten, ich frage den mal.
Mach das mal.
Hey Rüdi, grüß dich vom Mount Tam bekommst du hier live eine Antwort. Das ist mal wieder eine kurze Frage mit einer langen Antwort. Also grundsätzlich ist es so, dass über die Headsets nur der Funk läuft. Und auf Langstrecke, gerade auf den neuen Airbus-Fliegern, haben wir im Reiseflug gar keine Headsets auf. Wir drehen ja die Lautsprecher auf und haben ein Mikro, mit dem wir dann im Endeffekt funken. In anderen Fliegern, zum Beispiel der 747, so alten Boeings, die sind so laut vorne im Cockpit, da haben die Piloten den ganzen Flug über die Headsets auf mit Noise Cancellation, weil die Umgebungskulisse sonst zu laut ist und gehörschädigend. Deine Frage bezüglich Warnsignalen, ja, da gibt es letztendlich drei unterschiedliche Kategorien, ohne das jetzt zu sehr in die Tiefe auszuführen, aber die werden immer visuell und akustisch übertragen, aber nicht auf die Headsets, sondern über die Lautsprecher, die im Cockpit verteilt sind. Also wir haben im Cockpit mindestens drei Lautsprecher, die diese Warnsignale übermitteln, egal ob das jetzt System Malfunctions sind oder Flugzeugannäherungen oder was auch immer. Das wird letztendlich so gut wie alles akustisch ziemlich laut und eben auch visuell auf unsere Bildschirme übertragen, damit sowas nicht untergeht. Und deswegen ist das völlig unabhängig von den Headsets. Das ist eigentlich bei allen Fliegern so, völlig egal, ob das ein Airbus oder eine Boeing ist. Und deswegen hat es mit Noise Cancellation erstmal nichts zu tun, weil die diese Warnsignale eben nicht ausfiltern. Und die sind tatsächlich abhängig davon, wie drastisch der Fehler ist, so laut, dass man die teilweise auch noch in der Galley hinterm Cockpit hören kann. Deswegen halte ich das jetzt für eher unwahrscheinlich, dass man einen Systemausfall aufgrund des Headsets nicht mitbekommt.
Sehr gut. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Das heißt, man kann sich das auch angucken und dein bekannter Pilot darf da gerne mal draufschauen und vielleicht was sagen. Die haben wohl Warndichter gab es, die haben sie wohl übersehen. Und dann ist nach dem Aufsetzen waren irgendwie zwei von drei Rädern nicht draußen und dann sind die natürlich erstmal so krug.
Schön.
Offensichtlich nichts, also Maschine hin, aber keiner verletzt, deswegen kann man da gerne drüber reden. Aber witzige Geschichte eigentlich.
Witzig. Also ist nichts passiert, keiner zu Schaden kommen.
Eben,
Können wir drüber reden. Wie gut warst du in der Schule in Chemie oder wie du sagst, Chemie?
Ehrlich gesagt, immer eine 5. Und ich habe es dann sofort abgewählt, als es ging. Ich habe also mein Abi in Physik gemacht und eigentlich in Sport und Englisch, aber Abi, Physik war das dritte Fach, das mündliche.
Also witzig, ging mir genauso. Aber ich habe eine Sache hab ich behalten. Ich weiß, was Destillieren heißt. Ja, also Destillieren. Und ist auch gut, dass ich weiß, was es ist, weil das kommt jetzt im Kontext mit KI wieder vor.
Okay.
Also es gibt einen Angriff auf Claude, einen sogenannten Destillationsangriff. Das bedeutet letzten Endes, dass eine andere KI mit Claude-Antworten trainiert wird. Und das wird im großen Stil gemacht. Und zwar von chinesischen KIs wie DeepSeek, Moonshot AI oder Minimax. Also außer DeepSeek, muss ich zugeben, habe ich die anderen noch nicht gehört. Ja. Haben das DeepSeek gemacht. Im großen Stil haben die Claude missbraucht über Fake-Accounts, um an Informationen zu bekommen, um dann die eigene KI zu trainieren.
Ist ja sehr spannend, aber eigentlich ein kluger Schachzug, weil du damit diese ganzen Arbeiten und vor allem die originären Daten, die du brauchst, und da geht's ja, ist ja bei der Auswahl, ist ja ein entscheidendes Kriterium, mit was trainiere ich, das sparst du dir. Aber die Frage ist, kriegst du es allumfänglich oder kriegst du dann nur ein Destillat, also wirklich nur ein Teil raus? Aber anscheinend scheint sich's trotzdem zu rentieren, ne?
Genau, also was die machen ist, die versuchen nicht alle Informationen rauszuholen, sondern die schauen hinter das Reasoning. Also die Fragen speziell, die Prompts zielen darauf ab, eine KI dazu zu bringen, ihr Reasoning zu erklären. Also mehr in die sozusagen Denkprozesse, wenn man so nennen darf, der KI zu schauen und das dann umzusetzen, das dann zu implementieren. Finde ich schon sehr spannend und habe mich gefragt, wie kannst du das erkennen? Also wie kann jetzt ein Claude dagegen vorgehen? Und sie haben eine Möglichkeit gefunden,
das zu
erkennen. Also zum Ersten läuft das über Proxies, weil Claude ist in China gar nicht verfügbar. Das gibt's da gar nicht.
Okay.
Es gibt aber Third-Party Dienstleister, die es anbieten, über API-Zugriffe sozusagen, und dann wird dann diese Anfrage an Claude über eine API geschickt und Anthropic kriegt gar nicht mit, wo das letzten Endes läuft.
Eben, aber dann kannst du es auch nicht erkennen, oder? Also erkennst du, dass es ein Proxy ist? Der tut ja so, als wäre er die Quelle.
Nein, den Proxy erkennst du nicht, aber sie erkennen die Anfragen. Und zwar haben sie gesagt, dass sie viele Anfragen in kleinen Bereichen, die sehr oft wiederholt werden oder mit wiederholenden Strukturen daherkommen, könnte darauf hindeuten, dass es sich um so ein KI-Training handelt. Ja? Also das sind so die Kennzeichen von so einem Angriff auf eine KI. Und sie sagen, sie können das in Zukunft erkennen. Wird sich zeigen, sagen wir mal. Ja, wird sich zeigen.
Ja, ich denke auch, dass die Angreifer dann auch ihre Taktik ändern. Also wenn du merkst, dass die Verteidigung besser wird und sich auf dich einstellt und erkennt, dass du 5-mal hintereinander selber abfragst, dann wirst du es anders machen. Dann wirst du 1, 2, 3, 4, 5 abfragen und nicht 1, 1, 1, 1. Also das Ganze ein bisschen aufsplitten, da wird es mit Sicherheit ein spannendes Rennen geben. Das ist so ein bisschen Code-Knacker und Code-Macher, so geheimschriftsmäßig.
Aber jetzt, um mal ein Hot-Take auf dieses Thema zu bringen. Ja? Also Claude oder auch OpenAI, auch ChatGPT, haben ja die Daten, mit denen sie ihre KI trainiert haben, auch nicht selbst erfunden. Ja, also die haben ja einfach auch das ganze Internet gescannt und haben diese Daten hergenommen, um ihre KI zu bauen.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die einfach alles genommen haben. Ich glaube, der erste ChatGPT schon. Da hieß es ja auch, wir haben das ganze Internet gelesen. Aber ich glaube, dass gerade sowas wie Claude durchaus, also GitHub liest und möglicherweise auch Reddit oder sonst irgendwas, aber vielleicht nicht einfach blind alles, sondern auch, ich nenne es jetzt mal, qualitativ hochwertige Quellen. Das macht's ja aus. Es ist ja Claude ist ja durchaus spezialisiert jetzt auf Programmierung und Softwareentwicklung auch. Also alles zu lesen macht da wenig Sinn. Also warum sollte
ich was anderes hinaus? Ich möchte was anderes hinaus. Die haben ja auch nicht gefragt, ob sie diese Daten alle haben können, wie jetzt ja rausgekommen ist, dass jetzt auch YouTube-Inhalte genommen wurden und da wurde nie jemand nach Erlaubnis gefragt beispielsweise. Ja. Also das ist jetzt die Frage, wem gehören denn diese Informationen? Also klar, Anthropic hat was mit den Informationen gemacht, hat sich da ein eigenes Modell gebaut und dass das abgerufen wird, ist jetzt unsauber, sage ich mal. Aber man kann trotzdem darüber diskutieren, naja, wie seid ihr denn dazu gekommen letzten Endes?
Ja, durchaus. Das ist die Frage, also dir geht es eher darum, dass du dann sagst, wenn wir es schon nicht sauber geholt haben, dürfen wir dann auch andere, die es bei uns klauen, entsprechend rügen? Ist jetzt so eine ethisch-philosophische Frage, würde ich sagen.
Ist es. Ich wollte es nur noch mal mit reinbringen, weil kann man ja auch mal darüber diskutieren, ob das, wem diese Daten und diese Ergebnisse von der KI letztendlich gehören.
Ja, weißt du eigentlich, warum Claude heißt?
Tatsächlich weiß ich das natürlich seit ungefähr einer Stunde, weil da hat sie nämlich eine sehr schlaue Hörerin erklärt.
Das stimmt. Und ich erwähne es einfach nochmal. Claude heißt deswegen Claude, weil Claude Shannon lebte von 1916 bis 2001, ein US-amerikanischer Mathematiker und Ingenieur war, der als Vater der Informationstheorie gilt. Seine Arbeiten legten den Grundstein für die moderne Computertechnik und digitale Kommunikation und deswegen ist diese Symbolik einfach phänomenal und der Name passt deswegen zu einem KI-Modell, das eben tief in Daten und Berechnungen und verwurzelt ist. Und dann habe ich noch gelesen, dass Anthropic den Namen als sehr freundlich und menschlich klingend empfand, was für einen KI-Assistenten durchaus positiv sei. Und da haben sie gar nicht so Unrecht. Ein bisschen Franzose, alles dabei. Claude, hilf mir.
Da haben sie absolut recht. Ja, interessant. Wusste ich tatsächlich nicht. Ich war jetzt die letzten Tage nicht im Darknet unterwegs. Du vielleicht? Hast du was gesehen?
Ja, ich war vorgestern in der Nähe von Graz, in Spielberg, am Red Bull Ring für einen Kunden und da sind wir.
Das ist für dich schon Darknet, oder?
Red Bull ist Darknet, genau. Und da sind wir, bin ich auf der Bühne eben nochmal live ins Darknet gegangen. Wir haben 2, 3 Name-and-Shame-Seiten angeguckt, einen Online-Shop mal geguckt, was da gerade Falschgeld kostet. Natürlich nichts bestellt, aber einfach mal den Leuten erklärt, wie es funktioniert und was es da so alles gibt.
Ah ja, sehr gut. Du hättest vielleicht sehen können, es gibt seit ein paar Tagen ein Angebot für einen Zero-Day-Exploit für Windows.
Ach.
Das angeboten wird für 220.000 US-Dollar. Und ja, targetiert eine Schwachstelle, die schon bekannt ist. Also im Windows Remote Desktop Service gibt es eine Schwachstelle, die gibt es auch schon seit Februar bekannt. Also Microsoft hat diese Lücke schon bestätigt, aber es gibt noch keinen Exploit dafür.
Okay, ist es dann streng genommen ein Zero-Day-Exploit? Weil das ist für mich eher etwas, eine Lücke, die noch keiner kennt, die aber so schwerwiegend ist, dass ich damit praktisch, ich sage jetzt mal, fast alle Versionen oder Geräte angreifen könnte. Aber wenn der Fehler schon bekannt ist,
Ja, kann man drüber diskutieren. Aber die interessante Tatsache ist jetzt an der Stelle, ich frage mich, okay, wie kommt dieser Angreifer an diesen Exploit? Weil in dem Moment, wir müssen uns damit ja auseinandersetzen, wenn Microsoft jetzt eine Lücke bestätigt und auch wenn Microsoft einen Patch für eine Lücke bringt, ja, dann kannst du den natürlich installieren, aber du kannst ihn auch reverse-engineeren. Das wird schon immer so gemacht. Also in dem Moment, wo Microsoft eine Lücke patcht, wird sich jemand hinsetzen und sagen, okay, was für Dateien tauschen die da aus, und weiß dann, okay, in diese Richtung muss ich gucken, um die Schwachstelle zu finden.
Genau. Deswegen heißt es auch immer, Updates möglichst schnell einspielen, weil jetzt wissen mehr Leute von der Lücke als vorher.
Ganz genau, ganz genau. In dem jetzigen Zeitalter, wo wir über KI sprechen und Schwachstellen, geht natürlich dieses Reverse-Engineering gegebenenfalls super schnell. Quasi in Echtzeit.
Mit Claude zum Beispiel.
Zum Beispiel mit Claude, ja. Also die Frage ist jetzt, wird es diesen Markt für diese Schwachstellen noch geben in der Form? Also jetzt in dem Fall, ja, okay, der ist der Erste, der diesen Exploit entwickelt hat und vielleicht auch mehr Informationen hat. Okay, er versucht jetzt da ein bisschen Geld rauszuschlagen, aber macht das vielleicht den Markt kaputt für diese Schwachstellen?
Naja, vielleicht hat dieser Verkäufer dieser Schwachstelle auch mit der KI diese Schwachstelle erst gefunden. Und wäre vorher gar nicht in der Lage gewesen, vielleicht selber so weit zu gehen und sowas zu finden. Ja. Fangen wir mal beim Preis an. Ein sechsstelliger Betrag für eine Zero-Day-Exploit auf einer Windows-Maschine, also aktuelle 11er-Version mit den, ich sage jetzt mal, weitgehend aktuellen Patchen, ist ein sechsstelliger Betrag normal. Also das haben wir schon öfters gesehen. Das passt. Also
in dem Fall betrifft sogar noch viel mehr Betriebssysteme, also noch Serverbetriebssysteme, alte, neue. Also es ist schon eine relativ umfassende Lücke. Okay. Die Theorie ist natürlich Quatsch. In dem Moment, wo Microsoft noch keinen Patch bereitstellt oder die Lücke noch nicht kennt und es ein wirkliches Zero Day ist, dann werden die natürlich auch für deutlich mehr gehandelt. Ja. In dem Fall jetzt ist der Preis, ich finde ihn relativ niedrig, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe mal einen gesehen, der war irgendwie um die 460.000 wurde da bezahlt. Dann gibt es natürlich viele, die laufen unter der Hand. Da wird nicht bekannt gegeben, was man bezahlt hat. Deswegen ist es relativ schwer zu sagen.
Überleg doch mal den typischen Preis auf so einer Name-and-Shame-Seite, wenn du von der Ransomware betroffen bist, was da verlangt wird an Lösegeldern. Da ist ja das, da ist es ja.
Stimmt. Eigentlich hast du recht. Ja, ist richtig. Also 451.000 US-Dollar war bis 2024 der Durchschnitt laut BKA. Die Zahl habe ich noch im Kopf. Und da hast du recht. Das ist gut die Hälfte von einem durchschnittlichen Ransom, also Lösegeld, das du bezahlst.
Krass. Ist wenig. Also wahrscheinlich geht er davon aus, dass dieses Patch jetzt schnell ausgerollt wird und das Exploit schnell obsolet werden wird oder mehrere existieren werden. Keine Ahnung, aber der Preis, ich finde es
Ich gebe mich geschlagen, du hast recht, das ist gar nicht so viel. Ich glaube, für meine Piper kriegst du ja gerade neue Sitzbezüge. Aber Entschuldigung, da bist du ja nicht so drin in dem Thema.
Nee, da bin ich nicht so drin.
Ach, ey.
Ich habe ein Thema, wir kommen gleich nochmal auf das Schwachstellenthema, weil da habe ich noch was Cooles gefunden, aber ich habe vorher noch was anderes. Anthropic hat eine Studie released. Und da muss man natürlich immer sagen, okay, wer released die Studie, muss man natürlich drauf schauen, weil der es bezahlt, der hat vielleicht auch ein bestimmtes Interesse da, ein bestimmtes Ergebnis zu propagieren. Aber ich wollte es trotzdem mal bringen, weil es ganz interessant ist. Die Studie untersucht letzten Endes, wie stark KI aktuell den Arbeitsmarkt beeinflusst. Also international, ja. Und das Ergebnis, und das ist, wenn es von Anthropic kommt, irgendwie naheliegend, sagt, es hat bisher kaum messbare Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit. Aber einige Berufe sind stärker von KI betroffen als andere. Das ist für mich zumindest teilweise interessant.
Okay, also ich glaube, dass KI noch nicht auf dem Arbeitsmarkt wirklich durchschlägt, weil es einfach noch zu früh ist. Zum einen sind die Unternehmen noch nicht so weit, dass sie KI so einsetzen, dass es Arbeitsplätze wirklich ersetzt, weil wir noch sehr viel kontrollieren und die KI auch noch sehr viele Fehler macht. Das wird sich, glaube ich, sehr, sehr schnell ändern. Ich habe letzten Donnerstag gelernt, dass es in China oder China, je nachdem, auch für dich, schon Roboter gibt, die Hochhäuser bauen in 28 Tagen. Da stehen 3 echte Menschen auf der Baustelle, die einen Plan haben und irgendwie die Roboter überwachen und den Rest steuert die KI mit diesen ähnlichen wie diese Boston Dynamics Roboter. Wir haben das gesehen beim Märzbesuch, wie da die Roboter getanzt haben. Die bauen Häuser, also mit, ich habe immer gedacht, Handwerk hat dann noch goldenen Boden, wenn die KI kommt, aber das ist dann möglicherweise auch vorbei. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, aber es wird passieren.
Ja, was du sagst, stimmt alles genau. Und das zeigt auch diese Studie. Da ist so eine schöne Spinnengrafik oder Netzgrafik drauf, die zeigt sozusagen die theoretische AI-Coverage von einem Job und die tatsächliche, jetzt beobachtete.
Okay.
Und da siehst du, dass es Jobs gibt, wo theoretisch eine KI im Prinzip alles übernehmen kann. Ja, also beispielsweise Management, Business and Finance, Computer and Math, Architecture and Engineering sind Jobs, die eine KI theoretisch sehr, sehr stark automatisieren könnte. Ist aber bei vielen ist das noch nicht der Fall.
Okay, ich schnaufe jetzt gerade ein bisschen. So Management war für mich immer so ein Punkt, wo es auch wichtig geht um Menschenführung. Aber tatsächlich ist das vielleicht eben nicht mehr der Fall, weil du wahrscheinlich gar keine Menschen mehr hast, die du führen musst. Und eine KI halt, ein Roboter halt nicht getätschelt werden muss und auch mal gebauchpinselt und den du dir mal für so ein Jahresgespräch zur Seite nimmst und auch mal entwickelst und auch weiterbringst. Ja, vielleicht. Ich habe eigentlich immer sowas wie Steuerberater und Bankangestellte gesehen. Bankberater, sage ich jetzt mal hauptsächlich, für normale Kunden, sage ich jetzt mal. Also nicht irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Trilliardär bist und irgendwie Sonderlocken möchtest. Aber ja, vielleicht auch das Management dann.
Ja, also auch Legal, klar, bei Legal und Steuer und so weiter ist natürlich hochgradig möglich zu automatisieren.
Ja, warte mal, ganz kurz. Bei Legal ist das durchaus spannend, weil ich glaube, dass die Juristen schon dafür sorgen werden mit, ich sage jetzt mal, entsprechenden Gesetzen, die sie vorschlagen und einbringen, dass vor Gericht immer noch ein Mensch stehen muss. Und die können sich damit tatsächlich den Arsch covern, auf gut Deutsch. Und sich durchaus retten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass gerade im juristischen Bereich man so weit geht, dass immer am Ende noch ein Mensch verantwortlich sein muss oder eine GmbH oder AG oder sonst irgendwas, also eine juristische Person, aber keine technische. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das so regelt, um sich damit einfach den letzten Job zu retten auf der Welt.
Das ist ein tatsächlich guter Punkt. Aber also nochmal auf diese Studie zurückzukommen, was sie zeigt, ist im Prinzip eine sehr große Lücke zwischen dem, was das Potenzial von KI ist und dem, wie es jetzt aktuell genutzt wird. Und da befinden wir uns vielleicht auch in der Bubble so ein bisschen, ja, weil wir reden, ja, jede Woche haben wir einen großen KI-Part im Podcast. Ja, wir befassen uns auch beruflich, privat mit diesen Themen. Und ich glaube, das ist noch gar nicht in der breiten Masse so angekommen, wie wir das glauben, wie es ist. Also unsere Hörer nutzen wahrscheinlich verschiedene KIs, aber die sind wahrscheinlich auch, was Technik betrifft, nicht der Durchschnitt, ja?
Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube auch, dass es braucht. Deswegen sage ich, es schlägt am Arbeitsmarkt noch nicht durch, weil auch, also nicht nur die Personen, die Menschen noch nicht so weit sind, sondern auch die Unternehmen. Da fehlt es einfach noch. Und ja, aber es wird kommen. Also machen wir uns nichts vor. Das wird funktionieren irgendwann.
Und ich meine, das ist klar, die Jobs, die betroffen sind, sind primär Jobs, in denen eher akademisch ausgebildete Menschen arbeiten, die höher bezahlt sind. Frauen sind häufiger betroffen, sagt die Studie. Und etwas Ältere sind mehr betroffen. Aber gut, das liegt da, wenn du etwas älter bist, bist du auch höher bezahlt und bist du eher in diesen höheren Positionen, die schneller ausgetauscht werden könnten von der KI, sagt die Studie.
Ja, okay. Ja, man ist da vielleicht auch nicht mehr ganz so flexibel. Dafür hat man halt einfach mehr Erfahrung. Und das lässt man sich natürlich gut bezahlen, vor allem, wenn man es schafft, länger in einem Job zu sein oder mit, was weiß ich, Hopping sich einfach in der Karriereleiter nach oben zu bringen oder so. Ja, kann schon sein. Aber ja.
Also es gibt noch mehr interessante Findings. Kann sich die Studie mal anschauen, kann es durchlesen. Das ist wirklich, also mindestens mal spannend. Und ein bisschen beängstigend auch, weil wenn du jetzt, sag ich mal, das weiterspielst und sagst, okay, wenn das wirklich so kommen würde, was machen wir dann alle den ganzen Tag?
Ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja. Also gerade was junge Menschen also so als Jobaussicht haben jetzt. Also das ändert sich ja fatal. Also ich sag mal, in meiner Jugend war Bankkaufmann oder Bankkauffrau, da warst du gesichert für immer und ewig. Ich meine, merkt man ja jetzt schon seit gut 15, vielleicht 20 Jahre sogar, dass es immer weniger Bankfilialen gibt und es eben nicht mehr stimmt. Und jetzt wird es aber nicht nur Bankkaufleute treffen, sage ich mal, und noch drei andere, sondern halt irgendwie 100 Berufe wahrscheinlich, die möglicherweise 70% des Arbeitsmarktes ausmachen. Wow, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass sich der Arbeitsmarkt in den nächsten 5 Jahren brutalst ändern wird, ja, durch KI. Und ich habe keine Lösung, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Weissagung. Also ich habe noch keine Vorstellung, wie es in 5 Jahren wirklich ausschaut.
Ja, ich glaube, das hat keiner. Und ich finde es ja jetzt schon schlimm, wenn es mal warm ist und du am Mittags irgendwie ein Eis essen gehst, stehst du ja jetzt schon 20 Minuten an der Eisdiele, weil da so viele Leute sind. Was ist denn, wenn die alle nicht mehr arbeiten?
Ja? Das stimmt, ja.
Wartest du 2 Stunden auf dein Spaghetti-Eis?
Ja, wahrscheinlich macht die Maschine in 0, nix. Das ist wahrscheinlich genau das Thema.
Ja. Okay. Ich habe eine große Liste heute, Tobi. Wenn du nicht mehr kannst, ja, dann sag Bescheid. Wenn du müde bist, sag einfach Bescheid.
Na, alles gut. Ich suche gerade in der Zwischenzeit was raus und du erzählst mir einfach dein nächstes Thema, dann passt es.
Ja. Und zwar X, vormals Twitter, auf dem wir beide ja nicht mehr aktiv sind. Ich glaube, wir haben beide noch Accounts, weil wir ab und zu mal ein paar Sachen recherchieren wollen, aber wir sind da nicht mehr aktiv, aus guten Gründen.
Ja.
Da ist es so, wenn du den Haken kaufst, den Verifizierungshaken, dann musst du dich natürlich, ja, wie der Name sagt, verifizieren mit deinem echten Namen. Musst also irgendwelche Ausweisdokumente hochladen und sagen, ich bin diese Person. Mhm. Jetzt gilt ja bei Twitter oder bei X keine Klarnamenpflicht im Profil. Das heißt, du kannst irgendwie heißen, kannst auch anonym bleiben für deine Follower, musst also deinen Namen nicht bekannt geben.
Ja.
Allerdings natürlich schon, wenn du verifizierst. Jetzt haben einige von diesen Anwendern, die eben anonym auf der Plattform unterwegs sind und sich verifiziert haben, festgestellt, dass ihre Namen, und zwar in der Form, wie sie auf ihrem Ausweis stehen, in den letzten Tagen häufiger gegoogelt worden sind. Und die Quelle von diesen Google-Suchen war Israel.
Interessant.
Ja, und das liegt auch daran, dass diese Verification-Software, die X da nutzt, die heißt AU10TIX, also keine Ahnung, was das heißen soll, ist eine Firma aus Israel, ja. Mhm. Aber die nutzen offensichtlich Google, um nochmal so einen Background-Check zu machen von den Personen. Was ja durchaus.
Du meinst, das ist automatisiert? Nein. Oder es geht eher Richtung Geheimdienst aus in deiner Überlegung, oder wo bist du?
Ich glaube, es ist nicht automatisiert. Ich glaube, es ist gezielt.
Gehen wir nochmal zurück. Das bedeutet ja, dass es irgendwo eine Schwachstelle gibt oder ein nicht dokumentierte API-Schnittstelle, die jemand anders aber kennt, in Israel zum Beispiel.
Also eine Hintertür, kann man auch sagen.
Ja. Der es jemanden ermöglicht, anhand des Twitter-Handles oder was auch immer, der ID, an die Registrierungsdaten zu kommen, die sonst niemandem angezeigt werden.
Genau. Genau, du siehst den Namen, den Echtnamen, suchst danach und erstellst ein Profil über diese Person und hast natürlich in dem Fall, das ist jetzt da nicht rausgekommen, dass jetzt da alle nachgefragten User aus einer politischen Richtung kommen würden oder sowas, aber die Möglichkeit bestünde natürlich, ja, dass du sagst, okay, hier ist jemand im linken Umfeld in den USA unterwegs, taucht aber in der Plattform nicht auf, jetzt erstellen wir ein Profil und machen jetzt mal Infos über den. Also.
Ja. Okay. Jetzt dachte ich immer, dass verifizierte Accounts eigentlich schon welche sind, die, von denen man weiß, wer die sind. Aber offensichtlich kann man sich bei X einen verifizierten Account besorgen und trotzdem anonym bleiben.
Ja, also mit diesem Fake-Namen, ja, genau.
Das ist diese berühmte Freedom of Speech wahrscheinlich, die der Elon da.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, also ist jetzt für mich, also verifiziert klingt eigentlich anders. Also, dass da ein echter Mensch dahinter steckt, das ist dann das Einzige, was diese Verifizierung aussagt, offensichtlich. Also, ich bin kein Bot. Ich sag zwar nicht, wer ich bin, wo ich bin.
Doch, also du sagst es den Nutzern der Plattform nicht. X sagst du
ja,
schon.
Ja, eben, aber den Rest nicht. Das heißt, das Einzige, was der Rest der Welt sicher weiß, ist, ich bin ein Mensch Wobei ich theoretisch auch einen Bot an meinen Rechner setzen kann. Haben wir ja mit Clawbot gesehen. Der kann ja auch tippen. Also eigentlich, dann bringt doch diese Verifizierung, also null eigentlich.
Naja, du weißt schon, bei der Verifizierung weißt du nachher, wenn der ein Ausweisdokument oder sich irgendwie ausgewiesen hat, dann weißt du, ich habe für diesen Account einen Ansprechpartner, einen Verantwortlichen. Wenn ich den jemand greifen will, ist der mein Ansprechpartner. Und das hast du natürlich bei einem Fake-Bot-Account nicht.
Ja, aber da komme ich doch nicht ran an die Info, dachte ich. Also als User, also wenn der irgendwas
Nein, aber
macht,
dann Ex kommt natürlich.
Ja, gut, klar.
Und dementsprechend auch Ermittlungsbehörden, ja? Also wenn jetzt keine Ahnung, FBI, NSA bei Ex anklopfen, dann haben die diese Informationen vorliegen. Und das haben sie bei einem Bot Account natürlich nicht. Also
ja, dann frage ich mich aber ehrlich, warum sollte ich dann einen verifizierten Account nehmen? Also sowohl als derjenige, der es macht,
wegen der Reichweite. Das ist natürlich klar. Du kriegst natürlich mehr Reichweite in dem Moment, wo du verifiziert bist.
Aber warum? Also es macht ja mittlerweile gar keinen Sinn. Wenn es das Einzige bestätigt, dass ich nur ein Mensch bin und sonst gar nichts sagt, okay, dann bin ich vielleicht.
Na, die Plattform begünstigt das natürlich. Also in dem Moment, wo du verifiziert bist, hast du mehr Möglichkeiten, wirst öfter ausgespielt. Also das hat für den Content Creator schon Vorteile.
Da hast du
Reichweite.
Stimmt.
Also,
ja, das hat Elon gesagt. Ich kann mich erinnern, du hast recht, das macht Sinn. Man kauft sich mehr Ausspielungen und ist im Algorithmus einfach besser gelistet. Das ist, ja, hast recht, ich nehme alles zurück. Das ist der einzige, also das ist für mich ein valider Grund, das zu machen.
Ja. Okay. Und man kann das nachschauen bei trends.google.com, kann man nachgucken, kann man nach bestimmten Suchbegriffen suchen und gucken, wann wurden die gesucht, aus welchen Ländern wurden die gesucht und so weiter. Ganz interessant. Also kann man mal testen.
Machen wir wie deine Studie vorher auch in den Shownotes. Ich wiederhole es mal einfach für alle. podcast.ichglaubeeshackt.de gibt es bei jeder Folge Shownotes. Aber alles, was wir erzählen, gibt es zumindest irgendeine Quelle, wo wir es her haben. Genau, macht euch ein eigenes Bild, googelt weiter. Aber so den ersten Anhaltspunkt, den kriegt ihr gerne von uns.
So, jetzt haben wir negativ über X gesprochen. Müssen wir auch, um es abzurunden, auch ein bisschen negativ über Meta sprechen.
Ja, wir können nachher auch noch über Amazon sprechen, wenn du möchtest.
Okay. Ich habe ja im Podcast mal erzählt, ich habe ja diese Meta Ray-Ban-Brille, mit der man Fotos und Videos machen kann. Habe die ausprobiert. Funktioniert auch echt gut, muss man sagen. Ja. So als Kamera und als Kopfhörer ist das ein ganz cooles Device, muss ich sagen. Die KI-Funktion, die das Ding mitbringt, die habe ich bisher getestet. Ich habe sie mal ausgeschaltet gehabt, habe sie getestet. Das heißt, du schaust wo drauf. Und fragst dann, hey, Meta, was sehe ich gerade? Und dann sagte dir, du schaust gerade in den Spiegel und siehst einen ultraattraktiven jungen Mann in den besten Jahren mit Waschbrettbauch. So, ja, stimmt. Okay, also es funktioniert auch, ja. Okay,
jetzt mal ernsthaft, du stehst irgendwo, keine Ahnung, in Bologna und schaust eine Kirche an, was ist das? Und dann sagt er dir, das ist, keine Ahnung, Kirche aus dem 17. Jahrhundert, gebaut von Danilo irgendwas.
Genau. Okay. Also mal ausführlicher, mal weniger ausführlich, aber er sagt das. Und das ist eben so eine KI-Funktion. Und jetzt kam eben raus, dass diese Videos oder diese Fotos, die du machst, an die KI überträgst, dass die zur Hilfe der KI-Optimierung natürlich auch nochmal von Menschen angeschaut wird. Also von Subunternehmern, die dann Zugriff auf diese Informationen haben und sich die Dinger dann zur Kategorisierung anschauen. Und die haben sie jetzt ein bisschen beschwert, weil sie sagen, ja, sie sehen da auch viele, viele Sachen, die man nicht so sehen will. Also Leute, die auf dem Klo sitzen oder die Sex haben. Und die schauen sich das alles an. Also Meta sagt, ist doch klar, das steht doch in unseren AGB so drin, dass die das machen.
Genau, es steht so halb verschlüsselt. Ganz schlimm. Also ich habe es auch gehört, das ist ein Dienstleister irgendwo in Afrika. Und die Leute, die da arbeiten, leiden darunter, dass sie hauptsächlich amerikanische Menschen in komischen Situationen sehen. Also nicht den ganzen Tag, aber so jede fünfte oder zehnte oder zwanzigste ist wohl etwas, was einem nicht immer gut tut. Und was da auch stand ist, manchmal sehen sie nicht nur intime Szenen, sondern auch irgendwie die Eingabe von PIN-Nummern am Geldautomaten oder sonst irgendwas. Und auch die Anonymisierung funktioniert vielfach nicht. Also dann sind dann teilweise wohl angeblich auch die Gesichter klar zu erkennen. Und eigentlich geht's ja nur darum, die KI sagt, ich habe das und das erkannt und der Mensch soll dazu bestätigen, um die KI besser zu trainieren, ja, du hast es richtig gesehen, das war jemand, der in einem Bankautomaten eine PIN eintippt, oder eben nein, du hast dich verguckt, der tippt auf einem, keine Ahnung, in einer Telefonzelle, irgendeine Telefonnummer. Also das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen.
Ich muss mal die Brille aktualisieren, ich muss mich mal anschauen, weil ich erinnere mich noch, als ich getestet habe, ich habe die jetzt seit 2 Jahren oder sowas, war das schon so, dass die App dich schon ziemlich dahin geleitet hat, diese ganzen Funktionalitäten einzuschalten. Also die hatte das Leben so ein bisschen schwerer gemacht, wenn du es nicht gemacht hast. Beispielsweise wollte ich einen automatischen Import der Fotos. Also wenn du ein Foto machst, dann wollte ich den automatisch auf mein Handy kopieren. Mhm. Das geht aber nicht. Das geht nur dann, wenn du all diese Funktionalitäten freigeschalten hast. Sonst musst du es immer von Hand machen, von Hand anstoßen.
Ja.
Es gibt natürlich technisch überhaupt keinen Grund, das zu machen. Das ist einfach nur, damit du das alles aktivierst, damit du die Rechte gibst, um das zu machen.
Damit die quasi mit deinen Daten KI trainieren können
und so ist es. So
sich
ist es.
Selbst verbessern. Genau, darum geht's. Ja. Du hast mir übrigens diese Brille geliehen. Du erinnerst dich, letztes Jahr auf der auf der ITSA. Da bin ich mit rumgelaufen. Nee, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr war das, genau. Also den Test, den ich da machen wollte, war ein, ich weiß nicht, was Instagram, irgendwie so ein Reel, so ein Kurzvideo, wo jemand eben so tat, als würde er mit der Brille durch eine Fußgängerzone gehen und dann sofort über Gesichtserkennung wissen, was die Person macht und die entsprechend angesprochen hat sogar. Also das war, glaube ich, irgendwie so eine Fernsehreportage aus Schweden oder Dänemark, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, das passt nicht, weil du kriegst du die Bilder nicht automatisiert runter. Zweitens mal musst du die Gesichter ausschneiden. Du siehst ja auch mehrere, müsstest sie in, die haben PIM-Eyes genutzt, hat man kurz gesehen. Die in PIM-Eyes gibt's überhaupt keine API. Du musst die da händisch hochladen. Deswegen habe ich das Ganze ausprobiert und bin über die ITSA gelaufen, habe Leute, die mir entgegenkamen, eben gefilmt, habe die dann händisch runtergeladen, die Bilder in PIM-Eyes reingetan. Und ich glaube, ich habe von 12 Leuten, bei denen ich halbwegs ein Gesicht hatte, nur eine Person wirklich erkannt, weil die in Social Media auch fleißig vertreten war und konnte sie damit ja identifizieren, mit den anderen ging das nicht. Und es lag daran, dass die Gesichter sehr verzerrt waren. Also da kann man sicherlich mit Photoshop noch dran arbeiten, aber die waren alle irgendwie so und langgezogen, weil diese Brille doch mit irgendeiner, keine Ahnung, Kugel, wie sagt man, Fischglas, Linse oder was auch immer.
Er hat einen sehr weiten Winkel, damit man eben ein großes Sichtfeld hat damit, ja, aus gutem Grund. Also wenn du vor einer Person stehst, dann schaut die normal aus, aber wenn du so ein bisschen in die Ecken läuft, dann verzerrt das Gesicht eben leicht.
Ja.
Das reicht natürlich, um ja so eine Gesichtserkennung zu erschweren. Aber musst aber auch sagen, das ist jetzt 2 Jahre her. Ne? Also vielleicht hat PIM-Eyes mittlerweile eine API, ich weiß es nicht.
Nee, also, ich glaube nicht, aber es spielt ja auch keine Rolle. Es wird Möglichkeiten geben, das in eine Gesichtserkennung zu machen, aber es ist scheinbar noch nicht für die Allgemeinheit verfügbar. Darum ging es mir eigentlich. Also ich weiß, dass es Geheimdienste gibt, die sowas mehr oder weniger automatisiert machen. Wir wissen das ja aus England. Da wird jede Straße in London wird mehr oder weniger gefilmt und automatisiert abgeglichen mit irgendwelchen Leuten, auf die ein Haftbefehl läuft. Also da muss es eine Automatisierung geben. In der Meta-Brille gibt's das und mit PIM-Eyes zumindest offensichtlich noch nicht.
Ja, auf jeden Fall interessant in der Diskussion, wo jetzt ja doch mehr von diesen Smart Glasses auf den Markt kommen sollen. Also Meta hat jetzt eine neue mit einem Display mit eingebaut und man gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass Apple da in diese Produktkategorie nochmal reinschlägt und eine Brille bringt. Also auf jeden Fall interessant, weil die Leute, die diese Brille gekauft haben, das sind ja Tech-Nerds. Zum großen Teil, würde ich sagen. Ja. Also ich habe das jetzt nicht gekauft, weil ich ein großer Influencer bin oder sein will, sondern ich wollte das Ding testen, fand das spannend, ja. Und hab dann gesagt, nee, da nehme ich jetzt Geld in die Hand, weil ich will das mal anfassen. Und ich weiß natürlich, also ich kann mir schon denken, dass Meta mit den Daten, die sie kriegen können, auch was machen wird, weil Meta halt Meta-Sachen macht.
Also gar nicht überraschend.
Ist nicht überraschend, ja. Und trotzdem scheint es ja doch viele Leute zu geben, die da sehr blauäugig rangehen und das Ding einfach beim Sex mitlaufen lassen. Also,
ja, what the fuck? Vielleicht sehen sie dann nichts. Schatz, wo bist du? Ah, da.
Also, es ist, kannst den Leuten nicht in den Kopf schauen.
Ja. Okay. Sollen wir über Amazon reden?
Ja, unbedingt.
Also,
was Positives.
Ja, ich weiß nicht, bist du ein wichtiger Amazon-Kunde oder glaubst du, für Amazon ein wichtiger Kunde zu sein?
Von der Menge an Bestellungen ja, von dem Geld wahrscheinlich nicht.
Okay. Was glaubst du, wer könnte an Position 1 auf der Welt sein? Also wer könnte Amazons wertvollster Kunde sein.
Also wenn wir auch über AWS sprechen, dann irgendein Tech-Unternehmen wahrscheinlich.
Okay, liegt knapp daneben. Ich bin's.
Du?
Ja. Okay. Und ich habe das sogar schriftlich. Von Amazon. Also, kurzer Hintergrund. Ich habe was zurückgeben müssen, oder es war kam kaputt an, ich habe da angerufen, die haben eine Hotline, die funktioniert übrigens sehr gut, da sagst du deine Nummer und sagst zurückruf und dann eine Sekunde später klingelt das Telefon und ist jemand dran und hilft dir typischerweise auch sehr schnell und sehr bemüht. So, das haben wir auch geklärt, dann habe ich am Schluss habe ich gesagt, pass auf Jungs, ich habe noch ein Problem und zwar kriege ich immer diese Codes, wenn zum Beispiel eines der Kinder das Konto mal nutzt auf einem anderen Gerät, dann kommt auch immer so ein SMS-Code. Mhm. Der kommt immer auf Französisch. Und ich habe aber in den Einstellungen, es gibt eine Spracheinstellung im Konto, da steht alles auf Deutsch, Deutschland, also nix Französisch. Kann man das ändern? Also ich hätte das gern auch, was weiß ich, wenn die Zugriff wollen vom Support auf mein Konto, wenn der eben sagt, ich schaue mir die Bestellung an, da braucht der Zugriff, kriege ich die auch und die kommt auch in Französisch, diese Mail oder SMS, je nachdem. Und dann sagt er, ja, ich reiche das mal weiter, weil das ist eben offensichtlich nicht in den Einstellungen. Und dann, ich lese es dir jetzt mal vor, bekam ich folgende Mail. Ich lese es mal genauso, wie sie kam, ja, mit entsprechenden Übersetzungsfehlern auch. Schönen guten Tag. Es tut mir sehr leid, dass es zu den von Ihnen beschriebenen Schwierigkeiten gekommen sind. Und jetzt Achtung, Sie sind der wertvollste Kunde für uns und Ihre Zufriedenheit ist sehr wichtig für uns. Ich werde auf jeden Fall mehr als mein Bestes, wie auch immer das geht, tun, um Ihnen in diesem Fall bestmöglich weiterzuhelfen. Ich bin die Spezialistin von Spracheinstellungen, Abteilung. Ich würde gerne alles genau überprüfen, warum Sie jede SMS und E-Mail auf Französisch erhalten, in der Ihnen von Amazon ein Code gesendet wird. Ich wiederhole, Sie sind der wertvollste Kunde für uns.
Das ist doch prädestiniert für deine LinkedIn-Bio. Da würde ich sagen, wertvollster Amazon-Kunde.
Schriftlich bestätigt.
Ja.
Das.
Ja.
Ja. Also. Mach immer gleich. Ja, super. Warum komme ich da nicht selbst drauf? Ja,
Das muss da rein. Klar.
Amazon LinkedIn-Bio. Also, komm, wenn ihr das jetzt hört.
Wichtigste Amazon-Kunde rein.
Ist das schon immer. Sehr schön. Schriftlich bestätigt. Naja, okay, Scherz beiseite.
Ich habe ja seit ein paar Folgen gesagt, dass ich Browser teste.
Ja.
Und momentan bin ich bei Vivaldi, auch schon seit längerem. Finde das sehr schön, finde den sehr gut. Mhm. Und werde wohl da bleiben. Ich habe Firefox probiert, funktioniert natürlich auch alles, aber mir gefällt der einfach nicht. Ich finde, die Seiten schauen irgendwie so ein bisschen komisch aus und ist von der Usability ist es nicht meins.
Okay.
Aber ich komme deswegen drauf, weil Firefox offensichtlich eine Kooperation mit Anthropic eingegangen ist. Es kam wohl so, dass Anthropic über verschiedene Mechanismen eine Schwachstelle in Firefox gefunden hat. Mhm. Und dann kontaktiert hat, also hier die Mozilla Corporation kontaktiert hat und gesagt, hier, pass auf, wir haben hier eine Schwachstelle gefunden. Und dann haben die geredet und haben gesagt, okay, lass doch mal diese Analyse, die ihr gemacht habt, über unseren ganzen Quellcode drüber laufen, um mal zu schauen, ob der Claude auch Schwachstellen im Firefox findet.
Ja, sehr gut.
Und super Idee, super. Und turns out, die haben Schwachstellen gefunden, und zwar 22 Stück.
Wow.
Von denen 14 kritisch waren. Sehr sensationell.
Ja.
Also für mich ist das ein perfekter Einsatzzweck für so eine KI wie Claude, die sehr gut programmieren kann und Fehler finden kann. Mhm. Und zeigt auch, dass Open Source eigentlich funktioniert und eigentlich eine gute Idee ist. Weil wir reden ja immer drüber, hey, Open Source ist gut, weil da kannst du den Quellcode lesen, kannst Schwachstellen finden. Wenn man ehrlich ist, ich kann keine Schwachstelle im Open Source Code finden und du wahrscheinlich auch nicht. Mit Einsatz von viel, viel Zeit vielleicht schon, aber ganz ehrlich, wie viele Leute gibt es, die so einen Code von oben bis unten lesen und dann erkennen, ah, hier ist aber ein Wert falsch deklariert oder sonst was.
Ja.
Und die KI kann das.
Natürlich kann sie das. Und wahrscheinlich, wie du richtigerweise sagst, besser als wir. Weil sie auch nicht gezielt danach suchen muss, weil sie einfach wieder Patterns erkennt, Muster erkennt, weil sie das besonders gut kann und sagt, guck mal, so schaut typischerweise, keine Ahnung, Buffer Overflow aus. Da haben wir sowas Ähnliches. Ich guck da mal genauer hin. Also das allein dieses Vorabscannen und Suchen der Stelle, um dann genau hinzugucken, das wird sie perfekt beherrschen, klar.
Und da ist noch was anderes rausgekommen, was wirklich, also das ist sehr positiv. Mhm. Cloud Opus, das sie verwendet haben, war sehr gut im Finden von Schwachstellen, konnte aber keine Software schreiben, um diese Schwachstellen auszunutzen. Also sie haben 4.000 Dollar in API-Credits versenkt, um so ein Proof-of-Concept-Exploit herzustellen. Hat nicht funktioniert.
Ja, also, weil es Claude nicht konnte oder weil es Claude nicht wollte?
Es ging nicht. Also das hat nicht funktioniert. Also er konnte keinen Exploit-Code schreiben. Hm.
Möglicherweise, weil es wenig Exploit-Code fürs Training vorlag und der das deswegen nicht kann. Schwierig. Also ja, ist jetzt eine reine Vermutung, aber.
Kann auch sein, dass da irgendwelche ethischen Filter reingegriffen haben und gesagt, nee, machen wir nicht.
Ja gut, dann hätten sie wahrscheinlich auch nichts ausgeben müssen, also die 4.000 Euro versenkt, weil das kann ja nur der Fall sein, wenn wirklich was passiert ist auf der anderen
Seite. Hast recht. Ja, auf jeden Fall, genau so geht's und genauso sollte man KI nutzen. Sehr guter Einsatzzweck in meinen Augen.
Ja, sehr schön.
Wir bleiben bei Open Source. Mhm. Linux ist vielleicht bald illegal, zumindest in Kalifornien.
Was?
Ja.
Wieso das denn?
Es gibt eine neue Online-Safety-Bill in Kalifornien, die besagt, dass ab dem 1. Januar 2027 ein User, der ein neues Gerät installiert, immer nach Alter gefragt werden muss. Also es muss eine Altersverifikation stattfinden.
Wenn ich eine neue Software, eine beliebige, wenn ich WinWord installiere?
Ja, und das Schlimme ist, es betrifft auch die Betriebssysteme. Es betrifft auch Betriebssysteme. Okay. Also vor allen Dingen Betriebssysteme. Und zwar alle. Hä? Ja. Jetzt hast du natürlich, wenn du ein Windows installierst, kannst du sagen, okay, du hast dir diesen Microsoft zentralen Zugang und da wird Age Verification gemacht, wie auch immer. Bei Linux gibt es aber nicht. Da gibt es ja keinen zentralen User-Account.
Ja, eben.
Das kann nicht funktionieren. Und selbst wenn, dann kann eine Distribution immer noch sagen, ja, hier, das patche ich raus.
Wer erfindet denn solche Gesetze? Microsoft wahrscheinlich, weil die dann wollen, dass man eben nicht mehr Linux nutzt. Aber das kann ja gar nicht gehen. Also ich habe ja auf den Servern zwangsläufig Linux-Systeme am Laufen und werde die immer brauchen und muss die auch updaten. Also es kann ja nicht sein, dass ich, und dann kaufe ich mal ein neues Gerät und muss ein neues,
Ja, also du musst während dem Setup-Prozess eine Möglichkeit haben, das Geburtsdatum einzugeben. Es wird wohl nichts enforced oder sowas, also dass du dann nicht weitermachen kannst. Also wird auch nicht geprüft, du musst keinen Ausweis hochladen, du musst das nur eingeben erstmal. Das ist das erste Mal. Ja, also
lächerlich.
Lächerlich, ja. Dann gibt es verschiedene Kategorien. Also du kannst sagen, ich bin unter 13, ich bin zwischen 13 und 16 Jahren und so weiter. Und diese Information über den User und das Alter musst du dann auch weitergeben an jede Applikation, die danach fragt. Dass die Applikation quasi sagen kann, ich laufe erst, wenn der User 18 ist. Wie zum Beispiel GTA 6 oder so.
Ja, ja, okay.
Aber also erstmal, wie gesagt, bei Linux kann man diese Funktionalität deaktivieren, weil halt Open Source.
Ja.
Das zweite ist, der User kann eintragen, was er will. Das ist ähnlich wie bei hier, ich bin 18, klicken im Internet.
Ja.
Ist totaler Quatsch. Also
ja.
Totaler Quatsch. Ja. Und es gibt schon die ersten Distributionen, die gesagt haben, ja, unsere Distribution darf nicht in Kalifornien verwendet werden, die es explizit ausgeschlossen haben. Also
schau. Ja, das wird auch die einzige Möglichkeit sein, da juristisch sauber rauszukommen. So wie Apple ja jetzt sagt, Apple AI nicht in Europa, in Teilen zumindest. Deswegen gibt es ja bei uns auch diesen Screen Mirroring nicht, auf das wir eigentlich alle warten, in der Hoffnung, dass es viele User gibt, die sich beschweren. Aber es wird wohl der einzige Weg dann bleiben. Dann ist halt Kalifornien außen vor. Absurd.
Ja. Also ich bin gespannt, ob andere Bundesstaaten folgen.
Ja, aber ist das nicht bekloppt, das Betriebssystem dafür verantwortlich zu machen? Ich meine, das muss doch dann, also GTA darf dann halt nur an 18-Jährige verkauft werden und muss gucken, dass ich das entsprechend unterbinde. So wie wir jetzt auch in der EU und auch in anderen Ländern, in UK funktioniert es ja auch schon, pornografische Webseiten zum Beispiel eben nicht mehr frei haben sollten, ne, und dahin wollen, sage ich jetzt mal.
Das
musst du anders lösen. Nein.
Ja, aber also ich verstehe schon den Ansatz. Also wenn du jetzt das Betriebssystem als den Kern oder die Basis für alles siehst und die weiß, wie alt du bist und dann im Prinzip alles darauf aufbauen kann, klar, aus dem Gesichtspunkt verstehe ich diesen Ansatz.
Ja, aber das ist ja wie beim, wenn du dir einen Reisepass bestellst, dann musst du halt vorher auch erstmal nachweisen, dass du derjenige bist, für den der Reisepass ausgestellt werden soll. Also der Richtige, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwie auf Max Mustermann, um einfach zu sein. Und
das ist jedenfalls halt der nächste Schritt. Ja. Das ist wahrscheinlich der nächste Schritt, der da geplant ist, dass man sagt, okay, du musst einen verifizierten Account für deine Windows-Installation hinterlegen. Das ist vielleicht das nächste. Dann hast du die Anonymität komplett weggewischt. Ja.
Dann machst du Postident-Verfahren beim Installieren von einem Ubuntu. Was machst du denn mit einer VM, wo es schon installiert ist, die du dir am Stück schon runterlädst?
Ja, gar nichts, weil es nicht funktioniert. Das ist totaler Quatsch.
Ja, Wahnsinn. Okay, ich übernehme mal beim Thema Quatsch. Ich habe ja gelernt, du hast kein eigenes Flugzeug. Wahrscheinlich bist du, tut mir leid für dich, Bahnfahrer, richtig?
Richtig.
Hast du von Bahnbett schon was gehört?
Ich habe es überflogen, fand's sehr, sehr witzig. Ja.
Phänomenal. Bahn.bett. Kommt natürlich auch in die Shownotes. Ein Kajo van Kaven hat sich eine Arbeit gemacht, die ist phänomenal. Und zwar hat er ein Wettbüro eröffnet, bei dem man auf Verspätungen von Zügen wetten kann. Und zwar von echten Zügen der Deutschen Bundesbahn, die echt unterwegs sind und echt Verspätung haben. Das Einzige, wie er selbst schreibt, was falsch ist, ist das Geld, mit dem man wettet. Man bekommt also, ich glaube, 1000 virtuelle Euros, aber alle Züge, alle Verspätungen und alle Daten in der App sind sonst real. Und dann schreibt er im About steht dann, aber das Geld ist es nicht, weil ich sonst nämlich nach Malta oder Zypern müsste oder Schleswig-Holstein.
Genau, ja, Glücksspiel. Ne?
Und das ist sehr witzig, weil man da wirklich fast besser sehen kann als irgendwie auf der deutschen Bahnseite, wo der ICE gerade ist. ICE 616 von Stuttgart nach Hamburg zum Beispiel ist jetzt schon auf 48 Minuten. Da haben schon 24.660 Euro sind schon im Pool. Und mal gucken, wo der am Ende rauskommt. Und wer es richtig hat, also richtig gewettet hat oder am nächsten dran ist mit der Verspätung, der bekommt dann den Pool ausbezahlt. Und da kann man dann irgendwie so zwischen 50 und 100 oder auch mehr natürlich virtuelle Euro wetten. Ich habe gestern einen Huni mal gesetzt. Ich habe auf pünktlich getippt. Die 100 waren weg.
Ich bin gespannt, wann Tipico zugreift und es kauft und dann der Olli Kahn Werbung dafür macht.
Also, ja, weißt du, was das Witzige ist, was er in dem, also der Kajo van Kaven auch in dem About ein bisschen geschrieben hat, es gibt wohl ein Gerichtsurteil, das bestätigt hat, dass Bahnfahren fast wie Glücksspiel ist. Und das hat ihn wohl animiert, dieses Ding zu machen, weil doch die Pünktlichkeitsrate lag bei 50% und das ist wie ein Münzwurf. Ja. Also 50-50, ein Coinflip und deswegen diese Idee. Super, macht super Spaß, ist grafisch auch total klasse aufbereitet und man kann da einfach wetten und irgendwie versuchen, sein Geld hochzupushen, ohne wirklich was zu verlieren. Das macht's ja noch netter und geschmeidiger. Also kann ich jedem nur raten, holt euch einen Account bei bahn.bet. Ich bin auch dabei und nix Tipico oder sonst irgendwas.
Ich habe das wirklich in meinem Feed öfter gesehen die letzten Tage, dass diese Seite beworben wurde. Ich bin mir sicher, bei der Deutschen Bahn gibt's einige, die diese Idee richtig, richtig hassen.
Ja, richtig aber hassen. Ganz ehrlich, wenn du den Schaden hast, brauchst du für den Spott nicht zu sorgen. Also das ist einfach so. Da müssen sie einfach besser werden und dran arbeiten, weil es ist ja, ich meine ganz ehrlich, wenn du eine 50-50 Chance auf Pünktlichkeit hast, dann sind wir ja wirklich weit weg von irgendwas Zuverlässigen oder sonst irgendwas. Dann musst du sowas auch ganz ehrlich aushalten. Das hilft einfach nichts. Da,
ach, du sagst, die Bahn ist nicht zuverlässig? Ich glaube, du bist da was ganz Heißem auf der Spur.
Ja, absolut.
So. Tobi investigativ, ja. Okay.
Ja, IC 35 Norddeichmole nach Köln Hauptbahnhof, aktuell schon 59 Minuten, 2813 im Pool. Ich gehe jetzt da mal mit 50 Euro mit rein. Hier, 50 Euro.
Was hast du eigentlich für eine Tastatur, Tobi?
Die von meinem Laptop einfach, ganz normal, Standard.
Achso, du tippst immer am Laptop? Du hast keine extra Tastatur?
Ja. Nee, habe ich nicht.
Okay. Ich habe natürlich so eine fancy Tastatur mit mit Lichtern, RGB-Beleuchtung und richtig schön.
Echt? Mit RGB-Beleuchtung? Ja, so bunt oder was? Ach Quatsch. Ja, klar. Wieso? Das ist doch wie ein Weihnachtsbaum. Das ist
mega geil. Du kannst verschiedene Sachen ich kann sogar einstellen, wenn ich auf eine Taste drücke, dass dann so ein kleiner Lichttropfen quasi von der Tastatur so plupp,
plupp, plupp. Ist nicht dein Ernst.
Mega gut. Das Problem mit diesen Tastaturen ist, also ich finde das ja auch geil, aber es zieht halt Kinder an. Ne? Also Kinder wollen dann immer tippen. Also wenn du alle Hörer, die kleine Mitbewohner haben in ihrem Haushalt und das Problem haben, dass die auch mal an dem Computer von der Mama oder vom Papa mal tippen wollen und einfach auf der Tastatur rumhauen, macht nicht den Fehler wie ich und macht dann irgendwie ein Word auf oder sowas. Es gibt da was viel, viel geileres. Ihr geht auf tinyfingers.net. Okay. Das ist eine Seite, die genau dafür gebaut wurde. Du gehst im Prinzip da drauf, sagst jetzt starten und dann geht dann komplett, geht die Seite in Fullscreen-Modus. Du siehst so eine Art Weltall und die Buchstaben, die du tippst, die fliegen dann so vorbei. Das ist richtig geil. Das ist eine richtig geile Idee. Kinder lieben das. Habe ich gehört. Okay.
Da kann man, also jetzt bringt's auch was Positives, außer Spaß. Ich meine, ich finde ja Spaß und Spiel schon mal wichtig.
Null.
Aber irgendwie, keine Ahnung, trainiert man da mit 10-Fingersystemen, schnell tippen.
Null. Ach, es ist einfach nur, du drückst eine Taste und der Buchstabe erscheint und fliegt da durch das Ding. Und ganz ehrlich, den Kindern reicht das ja, wenn sie auf eine Taste drücken und du siehst im Word den Buchstaben da aufblitzen. Das reicht denen ja schon. Aber ich möchte dir nicht Zugriff auf Word geben, deswegen mache ich tinyfingers.net. Da hier. Wenn du die Maus fährst, dann hat die so einen Schweif und so. Richtig cool.
Aber wäre doch schön, wenn du das mit Gamification dann auch noch dazu nutzt, dass die einfach noch vielleicht einfach wirklich besser werden im Tippen oder sonst irgendwas und dann möglichst schnell hintereinander, was weiß ich, das Wort Krone oder sonst irgendwas tippen oder sonst.
Nein, die sollen kurz tippen und dann sollen sie sich wieder verpissen, weil du willst ja weiterarbeiten, so. Weißt du? Du willst nicht, dass die da jetzt 4 Stunden da irgendwelche Spiele lösen. Einfach kurz tippen, und weg.
Ja? Deswegen bin ich seit 23 Jahren, glaube ich, oder 24 sind es mittlerweile Ausbilder und Prüfer bei der IHK, weil ich junge Menschen einfach besser machen möchte und nicht einfach wie bei dir wieder wegschicken, Hauptsache weg und ich drück mal hin, haha, hast du gesehen, und weg.
Ich muss ja arbeiten, ist ja mein Arbeitsgerät. Ja?
Also, ist der Unterschied zwischen uns, ich merke schon.
So, naja. Tippen und verpissen, genau.
Eine Sache hätte ich noch, nee, zwei sogar. Du?
Okay. Ich bin durch.
Okay, dann mache ich es ganz kurz. Erstmal sage ich danke Bea und danke Klaus, denn die beiden Hörerin und Hörer, die wir beide schon in unserer 100. Folge als Gäste sogar hatten, haben uns eine Mail geschickt und haben beide auf das gleiche Thema hingewiesen, und zwar ein IT-Sicherheitsthema. Es ist Gefahr, weil Reifensensoren ausgelesen werden können, digital. In dem Artikel, oder mehrere, waren zwei Quellen sogar, steht drin, es gibt Reifensensoren, die funken ins Auto, ist ja klar, dass irgendwie Luft nachlässt oder sonst irgendwas, also der schickt permanent den Luftdruck alle x Sekunden oder Minuten, keine Ahnung, und hat jetzt jemand einen Weg gefunden, das auszulesen, und die haben eine eigene ID natürlich, das heißt, du weißt, welches Ventil es ist, das heißt, wenn du den an zwei Stellen erkennst, also fährt an dir vorbei, dann weißt du, der ist von A nach B gefahren. Und du kannst anhand des Reifendrucks ein bisschen auch ablesen, wie viele Leute sind in dem Auto. Bist du alleine gefahren oder mit deiner Geliebten auf dem Weg zum Hotel Schöner Blick in Berlin oder sonst irgendwas? Und ich habe mir das durchgelesen und ja, es funktioniert wohl auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das total übertrieben. Also müssen wir da jetzt Angst haben, dass jemand Reifensensoren ausliest? Also die haben doch viel einfachere Möglichkeiten über Smartphone oder sonst irgendwas. Ich glaube, das macht höchstens ein Geheimdienst, wenn alle anderen Mittel schon ausgeschaltet sind und eben nicht funktionieren, weil die Zielperson vom eigenen Geheimdienst so geschützt wird oder sonst irgendwas. Aber ich weiß nicht, also Bea und Klaus, danke für den Artikel, aber ich glaube, dass der Autor da irgendwas auch ein bisschen, übertrieben hat.
Als Proof of Concept doch eigentlich ganz interessant, aber ich glaube auch, dass es in der Praxis jetzt weniger eine Rolle spielt, dass du über solche Sensorricken jemanden, ein Profil erstellen kannst oder allgemein ausspielen kannst, unwahrscheinlich.
Und dass ein Reifen
ganz andere Möglichkeiten, fürchte ich.
Ja, und dass der Reifendruck ins Auto gemeldet wird, halte ich für viel wichtiger, weil es einfach, auch vor Unfällen schützt, wenn du merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder sonst irgendwas. Also wie auch immer. So, das letzte Thema, das ich habe. Vielen Dank für deine Idee, dass ich mit dem Tippen meiner SMS oder iMessage oder WhatsApp-Nachrichten besser werde. Du hast mir Gboard empfohlen. Ich habe es gleich installiert an dem Tag, wo wir den Podcast damals aufgenommen haben. Hab's benutzt, hab's auch immer noch drauf. Es packt mich nicht. Es ist nicht meine Tastatur. Nein, okay. Und zwar schreibe ich, es liegt vielleicht auch daran, dass ich mehr internationale Kontakte habe als du. Ich wechsle sehr oft zwischen Englisch und Deutsch.
Das glaube ich nicht, dass das wäre es. Aber ja, okay, mach mal. Erzähl weiter.
Nein, also ich wechsle öfters zwischen Englisch und Deutsch und das funktioniert nicht, weil er korrigiert dann auf Deutsch Und ich schreibe ein englisches Wort und er macht ein deutsches draus, das irgendwie so ein paar Buchstabenähnlichkeit hat, weil er glaubt, ich habe da einen Buchstabendreher drin. Aber oder sonst
irgendwas. Erkennt die Apple-Tastatur die Sprache und passt es automatisch pro Wort an?
Nee, er korrigiert eben gar nicht. Das ist ja so, genau der Punkt.
Ach so, okay. Ja, gut. Aber, also ich habe das schon in meinem Gedächtnis schon drin, dass ich dann unten auf den Button klicke und die Sprache umschalte. Das musst du schon machen, ja.
Okay. Aber, also was tatsächlich funktioniert, wenn du in der richtigen Sprache bist, die Korrektur ist eigentlich 100-mal besser. Er weiß auch, logischer, oder er schlägt schon das nächste Wort vor. So ein bisschen KI-mäßig weiß er schon, was ich sagen möchte. Also Opa liest Zeile Zeitung oder
Beipackzettel. Und das Wort, das du schreibst, hat er drei Vorschläge mal oben, die richtig. Er, wo er sagt, hast dich vielleicht vertippt. Und bei mir waren da ein paar Wörter. Am Anfang, ich habe es gehasst, weil immer wenn ich Fotos geschrieben habe, hat er mir es berichtigt zu Fötus. Oh. Und ich habe Fötus, das habe ich noch nie benutzt in keiner Nachricht jemals. Ja. Hab dann festgestellt, du kannst das auch ändern, wenn du lange auf das Vorschlagswort klickst, kannst sagen, das kannst du ignorieren, brauche
ich nicht. Ah, okay, gut, das wusste ich nicht. Bei mir ist es eher die Mehrsprachigkeit und es ist ganz ungewohnt, sage ich jetzt mal, nicht schlechter, aber ungewohnt, wie der mit Emojis umgeht. Also irgendwie hat der weniger von denen, die du typischerweise oft nimmst. Und dafür verschwinden die schneller, sage ich mal. Man sucht dann wieder irgendwie. Also irgendwie, ich bin nicht warm geworden. Das Ding ist nicht verkehrt, aber es ist irgendwie nicht meins. Aber danke nochmal für den Tipp.
Ja, schade. Ich dachte, ich könnte dir helfen. Und mit den Emojis ist mir nicht aufgefallen. Also die Aubergine ist immer da. Ja, ich glaube, wir
das
hören auf.
Das meinte ich mit internationalen Gästen.
Ich glaube, wir lassen es für heute sein. Ja. Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.